Listen and enjoy the Deep Red Radio Pod.
So, das letzte Mal wurde die Zündschnur angefacht und Benedikt und ich sprechen über Mission Impossible Teil 8, The Final Reckoning. Hallo Benedikt.
Hallo Stefan.
Wir waren im Kino, haben ihn gesehen am Startwochenende. Der längste Film, der teuerste Film, die Fortsetzung von Dead Reckoning Part 1, den wir ja in der Review vorher als undankbaren Brückenfilm und als teilweise etwas zähes Spektakel eingeordnet haben, um das mal kurz runterzubrechen. Jetzt wieder von Christopher McQuarrie, der vierte Film von ihm und der wahrscheinliche Abschluss. Ganz kurz, wie hat er uns gefallen im Kino? Was war die Stimmung?
Ich möchte noch dazu sagen, dass wir natürlich an dem siebten Teil auch positive Vermerke zu leisten hatten. Und aber ja, ich stimme dir zu deiner Zusammenfassung. Und der achte runtergebrochen hat genauso diese Aufteilung, finde ich, wie der siebte. Erstmal ist gut, dass er ein Ende hat, so für die Story. Und er hat Schwierigkeiten, vor allen Dingen beim Start. Und ist auch in der Erzählung ein bisschen wirr am Anfang. Und dann weiß er nicht so richtig, wohin. Aber dann, ab Punkt X, geht's los. Und dann findet er eine gute Spur. Und auf der bleibt er dann auch. Und schafft dann tatsächlich das, was mich an dem Film festgehalten hat. Und was mir auch Lust macht, den Film demnächst nochmal zu sehen, auf jeden Fall. In der Detail werden wir das dann gleich noch herausarbeiten.
Dem stimme ich auch erstmal zu. Der Film hat eine relativ lange Exposition, könnte man sagen, auch wenn es nicht so lang dauert, diesmal 30 Minuten bis zum Vorspann. Das war schon mein erster erleichternder Juchhauchzer, dass das nicht 30 Minuten dauert, bis mal der Vorspann kommt, sondern es waren wirklich nur 15 oder 20 Minuten. Reicht ja auch. Aber er hat trotzdem eine lange Exposition, in der dann schon einiges erzählt wird. Man möchte sagen, zerredet bisweilen. Das dauert auch schon eine gute halbe Stunde. Da gibt's gute Momente, zum Beispiel am Anfang, wie seine Nachricht empfängt, Ethan Hunt über Videokassette, weil wir wissen ja, die böse KI, die Entität ist ja alles digital gesteuert, willkommen in unserer Welt. Das fand ich einen nostalgischen, coolen Kniff, das von der Videokassette mal einzuspielen. Ich kann mich erinnern, den ersten Mission Impossible, das war der erste, den habe ich von VHS gesehen, hast du gleich den Nostalgie-Kick mit drin. Aber es gab auch ein paar Ideen, die haben nicht gezündet am Anfang. Da war viel zerredet, obwohl ich dann auch mir dachte, ich höre mir das auch gerne mal an, die Dialoge. Aber ja, dem stimme ich auch zu. Nach einer halben Stunde kommt er dann langsam in Fahrt, findet dann langsam seine Richtung. Dann gibt's eben zwei Main-Action-Set-Pieces im Film. Die sind auch wirklich sehr gut gemacht. Und dann drumherum muss man halt überlegen, was erzählt der Film eigentlich oder was will er. Ne?
Der Film hat auch kleinere Action-Schauplätze, die sich immer mal dazwischen mischen. Auch schon in dieser Exposition gibt es das auch schon, was das Ganze ein bisschen auflockert. Aber es gibt so ein paar zwanghafte Sachen, die halt, wir haben ja auch danach und auch jetzt nochmal im Vorgespräch gehabt, man will noch mehr rausarbeiten aus dieser Reihe jetzt und aus Ethan Hunt seiner Arbeitstätigkeit und holt halt nochmal den dritten Teil mit rein. Also wirklich in einem Nebensatz eigentlich. Man redet da eine Minute drüber, dass schon die Hasenpfote aus Teil 3 jetzt ganz wichtig ist für den Film, weil da ging es los, was in Teil 8 passiert. Und das wirkt so wie als hätte Tom Cruise gesagt, Mensch, der dritte Teil, der ist damals nicht so gut aufgenommen worden. Lass uns den nochmal reinholen irgendwie, damit der irgendwie noch mit drin ist. Und das macht für den ganzen Film gar keinen Sinn, weil darüber redet dann auch nie wieder jemand. Und das ist einfach nur, um nochmal eine Rückblende zu haben auf das, was mal war. Und das wirkt halt so ein bisschen so, wir müssen jetzt noch hier ganz zwingend einen Bogen spannen, was man ja auch schon versucht hat mit dieser Vergangenheit, dass das, wie die Menschen dorthin kommen zum MFI, habe ich jetzt richtig ausgesprochen?
IMF.
Ah, IMF. Verdammt, ich habe alles
MI6, IMF.
Alles probiert. Und auch das, finde ich, wird ja auch eigentlich überhaupt nicht wirklich dann mit reingenommen. Das wird zwar auch wieder anthematisiert, diesen jungen Tom Cruise im Schatten zu sehen. daraus machen sie ja auch gar nichts. Und deshalb ist das für mich alles irrelevant. Deswegen habe ich auch gesagt im Vorgespräch, ich kann zum Inhalt des Films gar nichts sagen zur Story, weil die ist mir gar nicht geläufig, weil ich habe das Gefühl, die machen halt diese Exposition und dann kommt der Flugzeugträger und ab dem Flugzeugträger geht's dann los. Und dann jagen sie um die Welt und dann funktioniert das wieder als Actionfilm.
Lass uns da kurz einhaken oder kurz zwischenschalten, weil diese vielen Ideen, die der Film auch rückblickend auf die Reihe, oder was heißt Ideen, diese vielen, vielen Nebenbemerkungen oder Seitenpfade, die er da aufknüpft, nochmal jetzt wirklich im letzten Teil, das sind Sachen, die kommen in Teil 7 noch gar nicht so vor. Lass uns das kurz hintanstellen und nochmal sprechen, weil wird ja gefühlt bis auf den zweiten jeder Teil nochmal irgendwie, kriegt eine Bedeutung und rein. Aber lass uns zu dem Film selber kommen, was er erzählt. Handlung, klar, ist nicht viel. Er jagt der Entität weiter hinterher und kommt recht früh in diesen Kontakt. Wir hatten das ja in Teil 7, kommt kurz dieser, ich sag mal, dieser Sarg, wo sich der menschliche Bösewicht, der mit der Entität schon quasi verschmolzen ist, geistlich, da zurückzieht, um Kraft zu tanken, hätte ich fast gesagt, oder Energie zu tanken. Da kommt Ethan Hunt relativ früh in Kontakt und sieht halt etwas und sagt, okay, oder die Entität ist mit ihm in Verbindung und gibt ihm eine mögliche Alternative auf, also quasi Hunt gegen die allmächtige Entität. Da wird es dann schon fast gottgleich, so ein bisschen auf dieser Mikroebene oder technischen Ebene. Aber das muss man ja auch mal sagen, am Ende geht es darum, dass die Mission erfolgreich durchgeführt wird, wie in allen anderen Teilen. Und da findet er halt einen Weg, sich von seinem Team erstmal lange zu trennen global. Es wird ein Plan entworfen und sagt, macht ihr mal die Richtung, ich gehe die Richtung. Wir trennen uns und treffen uns dann genau an diesem Punkt da wieder, wo man halt schon weiß, das ist dann eben der erste große Action-Set-Piece mit dem Flugzeugträger und dann mit dem U-Boot, was relativ früh aufgesucht wird, dann doch im Film, dass das wahrscheinlich gelingen wird, weil sonst wäre die Serie nicht, was sie ist. So. Und dann ist halt die Frage, wie erzählt der Film ab dem Punkt? Und da erzählt er halt sehr toll über Bewegung und halt über eine sehr beeindruckende Unterwassersequenz, möchte ich sagen. Das war ja, glaube ich, McCurrys Wunsch. Ich möchte jetzt mal in einem U-Boot drehen oder in einem Studio mit großem Wassertank. Und das ist schon sehr beeindruckend umgesetzt. Und das ist auch wirklich in einem Wassertank gedreht worden. Und das funktioniert auf der großen Leinwand im Kino. Also da bin ich dann schon, da ist halt auch nur er alleine, ne? Solo-Tour Ethan Hunt. Das Team ist erstmal zweitrangig, die machen irgendwas anderes. Aber da ist man halt eine Viertelstunde voll mit dabei. Da ist man halt gefangen, ne?
Ich finde, das Zeitmanagement ist auch hier ganz gut gelungen. Also dann ab dem Flugzeugträger. Es geht darum, ich muss auch immer wieder an Zurück in die Zukunft denken. Da ist ja immer alles so verdammt knapp. Und alles muss, und fünf verschiedene Sachen müssen auf eine Sekunde hin funktionieren, sonst geht alles den Bach runter. Und das ist hier auch mehrmals der Fall. Da geht es dann um diese Funkgeschichte, dass ein Signal abgegeben muss, genau zu einem gewissen Punkt, damit die Leute, die das andere Team überhaupt weitermachen kann mit seiner Aufgabe, gerade ganz hardcore finden. Und das fand ich auch super spannend, wenn man dann im Kino ist und drin ist in der Sache, so, wo man auch man den Atem angehalten hat, ganz zum Schluss, wo es dann um eine Hundertstel Sekunde geht, wo etwas getan werden muss, etwas Maschinelles, was keine Maschine leisten kann, etwas, das nur ein Mensch kann. Und das muss aber auf die Hundertstel Sekunde, sonst werden wir alle sterben, ja, all men must die. Und das haben die so gut geschnitten auch und musikalisch unterlegt und auch vom Tonschnitt her so gut gemacht, wo dann auch mal zum Beispiel für auch nur eine Hundertstel Sekunde gefühlt einfach mal der Ton aus ist. Nur für diesen Moment. Und es wirkt so groß dramatisch in der Art, wie die Action dort eben, das ist ja auch eine Actionsequenz inszeniert ist, das fand ich toll. Und das funktioniert dann auch. Und dann verzeiht man auch so ein bisschen diese erste Viertelstunde, 40 Minuten, die so ein bisschen träge dahin wabern. Und dann, wie gesagt, das ist ja nun ganz am Ende. Davor haben wir noch diese Doppeldecker-Sequenz, wo wir noch dazu kommen werden. Und du sprachst auch gerade noch von der U-Boot-Sache. Und ich fand auch, ich hatte so das Gefühl bei dem Film, dass McQuarrie möglicherweise irgendwie so eine gewisse Liste abarbeiten wollte. Und vielleicht sogar, dass er ein Alistair MacLean-Fan ist. Weil ich musste immer im Nachgang denken, das ist doch wie Alistair MacLean. Also ich musste hier denken an zwei Filme. Das ist natürlich einmal mit dem U-Boot Eisstation Zebra zum Beispiel. Eine Alistair MacLean-Adaption. Der ist auch nicht so gut gealtert, aber der hat auch diese U-Boot unter Wasser, Eis und Station und dann natürlich noch hier die Bäreninsel, der hat verschiedene Bäreninsel in der Hölle der Arktis, ja, mit Donald Sutherland zum Beispiel, wo sie auch dann eben auf einer arktischen Insel sind, wo so eine Station ist und wo Schnee ist und Abgeschiedenheit und dann irgendein Spionagespiel stattfindet und es geht auch um Funk und bla und hast du nicht gesehen. Und das deswegen hat er auch der achte Teil noch mehr, finde ich, einen Bogen zum klassischen Agentenfilm, zumindest als Reminiszenz, dass man so, also gewisse Sachen vielleicht verstecken wollte, die dann also da wiedererkannt werden können, möglicherweise. Ich fand immer wieder Alistair MacLean war zu sehen in diesem Film.
Und was ich allgemein noch sagen muss, dass diese Action, ne, die ich ja auch im siebten schon bemängelt hatte, wir hatten CGI Zwischenschichten, wir hatten Choreografien, die per se analog gefilmt sind, die gut gedacht und gemacht waren eigentlich und dann aber verwässert wurden, was ich sehr schade fand. Das muss ich sagen, fand ich in dem Teil besser. Deswegen hat mich der Film als Actionspektakel auch überzeugt und er hat sich halt auch für seine Sequenzen Zeit genommen. Ja, auch diese Doppeldecker-Sequenz dann, ne? Wir müssen jetzt nicht die komplett durchsprechen, aber die ist schon sehr lang und sehr detailliert gefilmt und da kann man jetzt auch drüber streiten. Ist es wirklich so, dass die letzten, ich sag's mal vorsichtig, Fallout ist ja wirklich ein fantastischer Film, aber mit Fallout geht das schon so ein bisschen los, dass sie sich überlegen, wir haben erstmal die Action-Sequenzen im Kopf, die Set-Pieces, die wollen wir machen. Und das hat er ja bei Phantom Protocol auch schon zugegeben. Und dann brauchen wir eigentlich noch eine Story drumherum, dass das funktioniert. Und das Gefühl hatte ich zugegebenermaßen auch bei Final Reckoning. Da war völlig klar, die U-Boot-Sequenz wird gedreht werden, die Doppeldecker-Sequenz wird gedreht werden. Und dann gibt's ein paar gute Ideen, und dann wird das in ein Drehbuch gegossen. Mich haben tatsächlich die kleineren und auch scheinbar unspektakulären Momente bei dem Film halt viel mehr begeistert als bei Dead Reckoning. Zum Beispiel auch mit der Geschichte, setzt die Präsidentin jetzt diesen Befehl ab. Wir sehen wieder Angela Bassett, kennen wir aus Fallout, ist jetzt mittlerweile Präsidentin. Kann auch klar sagen, Mission Impossible, die Reihe auch unter Cruise und McQuarrie hat schon einen sehr liberalen Anstrich. Also dahingehend gesehen wird sich für das Gute eingesetzt und für die Freiheit, also für die echte Freiheit. Um jetzt mal Cruise als Personalie nochmal privat ein bisschen auszuklammern, es geht ja um die Figuren. Das war schon sehr sympathisch, letztlich auch gar nicht so komplex, wie man meinen könnte, aber es gab ein paar nette Ideen, sodass ein paar kleinere Figuren, die nur kurz vorkommen, Momente hatten, wo man sagt, ach, diese Figur macht jetzt bestimmt das, nein, sie macht genau das andere, also so ein paar Erwartungen unterlaufen werden. Das hat mich auch unterhalten und das kam nicht zu wenig, sage ich mal, das kam immer wieder. Ja, und dann hat man aber eben, darüber können wir ja vielleicht jetzt noch ein bisschen sprechen, diesen so sehr harten Nostalgiefaktor. Das ist Fakt, das ist der letzte Film. Man will den Fans nochmal was bieten. Man hat 170 Minuten Zeit, also packt man da was rein. Und wir haben schon auch gerade zu Teil 1 starken Bogen. Ne? Wir haben da den William Dunlow, die Figur. Schauspieler ist mir jetzt entfallen, es tut mir leid. Ist auch jetzt wirklich nicht der berühmteste, wichtigste Schauspieler. Er ist halt nur dieser Typ in Teil 1, der dieser berühmte Szene, wo Ethan Hunt zum ersten Mal diese Knockliste klaut aus dem CIA Vault. Fans kennen die Szene. Und William Dunlow ist halt der Typ, der halt ausgetrickst wird. Ne? Der am Schluss, wo das Messer noch runterfällt, das Lasergitter aber wieder an ist und der halt bloß noch nach oben guckt und sich denkt, was war das? So, und diese Figur wird jetzt sehr prominent und sehr weit in den Film doch eingeführt und bekommt eigentlich eine eigene Backstory, wo man auch diskutieren kann, braucht es die eigentlich? Ich würde sagen, jein. So, und der ist da, ja, erzähl mal.
Nee, das ist ja das, was du ja vorher sagtest, das ist dann dieser Fanservice. Mhm. Wobei man auch nicht unbedingt davon ausgehen kann, dass tatsächlich die Zielgruppe des Kinos, die heute ins Kino geht, sich ernsthaft Brian De Palmas Version angeschaut hat unbedingt oder da eine Nostalgie mit verbindet. Das ist dann eher was für die älteren Hasen, die da noch reingehen. Und ja, es ist völlig unnötig, diese Figur mit reinzubringen. Die ist rein aus Unterhaltungsgründen mit reingenommen worden, was aber auch okay ist, weil es ist ein Unterhaltungsfilm. Und ich finde aber, was sie halt daraus gemacht haben, ist okay. Also, dass er mit seiner Frau dort und dass er ein gutes Leben eigentlich dann geführt hat. Und er ist ja dann auch letzten Endes wichtig mit seiner Funktion als dieser Arbeiter auf dieser Funkstation da. Ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Irgendwo in der Beringsee, irgendeine Insel, irgendwo bei den Aleuten. Ich weiß nicht, wo genau das jetzt war. Und diese ganze Sequenz auf diesem Stein mit Schnee und Eis und dieser Hütte hat mir ja auch sehr gut gefallen, weil das auch generell ein Szenario ist, was mir gut gefällt, dass du irgendwo in der Kälte bist und in der Hütte spielt sich irgendwas ab. Und da gab es dann ja auch diese Kopplung, es gab eine Spannungssequenz, es ist wieder dieses Warten auf das, was macht eigentlich Ethan Hunt gerade und wird er pünktlich sein oder werden wir pünktlich sein, um das zu machen, damit er kann, bla bla bla. Funktioniert für mich und natürlich auch noch die Action-Sequenz, dass dann eben auch nochmal eine russisch geprägte Seite reinkommt, wo dann nochmal Antagonisten auftauchen, die auch irgendwas wollen. Und dann geht dort die Ballerei los und nochmal ein Kammerkampf in dieser Hütte und am Ende steht alles in Flammen. Und das ist eine von diesen kleinen Action-Sequenzen, die ich meinte, die halt mit reingefiltert werden in diesen Film, die auch das Ganze dann ordentlich bei Tempo halten. Und das hat mir gut gefallen. Und ja, was den Nostalgiefaktor angeht, ist es natürlich wieder diese Rückblende auf was war. Auch am Anfang haben wir ja immer wieder sekundenfache Einschnitte aus den verschiedensten Teilen
der Reihe. Aber von allen eigentlich.
Richtig, von allen. Ja. Das ist ja nochmal so ein bisschen diese was bisher geschah Geschichte so ein bisschen visuell dargestellt. Und natürlich ist Dunlow der größte Nostalgiefaktor. Ne? Wenn die ihn kennen, ich meine, er hat jetzt einen Vollbart. Und im Gegensatz zu früher sieht er aber eigentlich noch genauso aus. Und am Ende ist er ja auch eine aufopferungsvolle Rolle, so wie alle dieses Mal. Diesmal sind ja alle in diesem Opfer, sich opfern beteiligt. Das heißt, es funktioniert diesmal als Team auch wieder so, dass nichts funktioniert ohne den anderen. Was ja auch in Teil 6 schon so war, in der 7 ja nicht mehr so. Gerade im Finale hin, dass jeder so eine wichtige Rolle hat in diesem Team, das neu zusammengestellt wird, auch Dunlow mit seiner Frau dann, die sind ja auf einmal dann zu 8, habe ich das Gefühl, wobei, und da können wir auch gleich noch mit drüber reden, dass der Kollege vom Wingham aus dem 7. Teil, der ja auch wieder auftaucht, der Afroamerikaner, glaube ich.
Ich hatte das bei der letzten Besprechung, ich kam peinlicherweise nicht auf den Namen. Verzeihen uns das bitte.
Aber es gibt halt dann dieses Teammitglied, das da überhaupt nicht reinpasst. Ich weiß gar nicht, wie der da hingekommen ist. Der ist auf einmal da, der hat auch eine Aufgabe.
Aus Überzeugung hat er das
irgendwie
Gefühl.
So, also so auch in einem Nebensatz gesagt, so als würde jetzt irgendjemand in den Raum reinkommen, übrigens, ich war letztens noch bei denen, jetzt bin ich bei dir und ich sag dir aber eigentlich gar nicht warum. So, das ist so ein bisschen schwierig und auch seine Rolle ist dann eigentlich gar nicht so wichtig. Weiß ich nicht, das fand ich auch ein bisschen komisch, wo ich sag, ja, warum brauchten die jetzt noch diese eine Person dazu? War das dann eine ungerade Zahl oder keine Ahnung? Das machte für mich wenig Sinn. Genauso wie es wenig Sinn macht, diese emotionale Ebene aufzumachen mit der Präsidentin und ihrem Sohn. Die reden ständig davon, dass von der Präsidentin der Sohn bei der Army ist und so. Und wir haben kein Bild dazu. Wir wissen nicht, was der macht, was seine Aufgabe ist. Und dann zum Schluss irgendwie, als alles gerettet ist und die Welt nicht untergegangen ist, landet die Präsidentin und trifft dort auf ihren Sohn. Und da zwingt man eine emotionale Szene einen auf, die gar nicht funktioniert, weil wir kennen den Typen nicht. Es ist schön, dass ihr Sohn noch lebt und es ist wunderbar, dass er da ist. Aber das tut mir ja nichts in dem Film. Das sind so Sachen, die irgendwie so reingewirkt erscheinen, die für mich keinen Sinn ergeben. Was mir aber auch in dem Moment dann auch egal war, weil der Film eben, ich sag's jetzt mal ganz grob und mathematisch, und ich war immer schlecht in Mathe, dass der Film 70-30% gut ist. Also 70% haben mir gut gefallen und 30% fand ich halt.
Das trifft ganz gut.
So, das verwässert das so ein bisschen. Und ich bin sehr gespannt auf den Tag, wenn ich mir das gebe, irgendwann in 2 Jahren oder nächstes Jahr und das Double Feature mal mache. Oder zumindest Teil 7 und 8 relativ zeitnah hintereinander gucke. Einen Tag den, einen Tag den. Wie das auf mich wirkt. Weil ich hatte auch damals, anderes Gebiet, aber bei den Avenger-Filmen genau das gleiche Thema. Da fand ich einzelne Filme relativ doof. Und im Gesamten, wo ich dann mal alle 4 innerhalb von 2 Wochen geguckt hatte, ist mir da auch ein Licht aufgegangen. Und ich fand dann bestimmte Aspekte wieder gut und habe die auch anders eingeschätzt. Vielleicht braucht man noch das Gesamtbild in der Reihenfolge. Und das hilft dann vielleicht auch noch.
Das kann man überlegen. Ich meine, so ein hermeneutisches Sehen, dass man dann hintereinander die nochmal guckt, auch beim zweiten, wenn man schon Sachen kennt und entdeckt man sicher noch Sachen, die man vorher nicht so gesehen hat und dann fügt sich das zusammen. Das stimmt, das ist mit anderen Filmen auch so und es wird bei dem sicher auch so sein, weil Stoff und Inhalt und Seiteninfos bieten sie ja genug. Also sie haben ja schon auch was reingepackt. Aber jetzt weiß ich nicht, 2 oder 3 Sachen kurz. Du hast es mit der Präsidentin und ihrem Sohn angesprochen und das ist ein gutes Beispiel dafür, dass Macquarie hier beim Teil 7 noch nicht so, aber gerade hier beim letzten versuchen sie eine emotionale Tiefe und eine Backstory und ich würde schon fast vorsichtig sagen, eine Form von Kitsch reinzubringen, die die Reihe eigentlich nicht nötig hat. Ich hatte heute einen Post gesehen von einem Bekannten, Kollegen, Dozenten in Zürich, der auch Mission Impossible Fan ist, der auch Science Fiction Fan ist und der sagt, so, ich übersetze das jetzt mal oder paraphrasiere, wollt ihr mich verarschen? Also was soll das hier eigentlich jetzt gerade? Der war sichtlich enttäuscht und wollte, wie gesagt, I demand satisfaction, also er will Wiedergutmachung haben für das, was er da erleben musste, weil er meinte, hier wird was konstruiert, was es eigentlich bisher so nicht gab. Und da muss man auch fairerweise sagen, der siebte und gerade der achte Teil dreht sich natürlich enorm um Ethan Hunt, um ihn als Überretterfigur, die er eigentlich nicht ist. Das ging so am Ende von Fallout ein bisschen los, aber Fallout hat als Film noch gut funktioniert, als sehr gut funktioniert, wo es diesen Satz gibt, so Gott sei Dank bist du da und gut, dass du da bist, also ein bisschen Erlöserfigur, ne? Hatte ich schon in der letzten Review kurz erwähnt. Und das wird hier schon stark rausgekehrt. Also auf bestimmte Kommentare aus der Community vor 2 Jahren, hoffentlich macht Tom Cruise, muss jetzt auch nicht mehr oben ohne machen, das hat er nicht mehr nötig. Er wird bewusst gegengesteuert. Also es gibt ja auch dann diesen Dialog mit der jungen Taucherin oder mit dieser Expertin auf dem U-Boot, die ihm dann noch den Anzug vermittelt. Also wirklich eine blutjunge, sag ich mal, von der Army und Navy, besser gesagt. Und die, wo dann kurz mal so Andeutungen oder Blicke ausgetauscht werden, so nach dem Motto, da steht Ethan Hunt und der ist ja immer noch übelst hot, wo ich mir dann so denke, was soll das? Also Ethan Hunt, um es kurz zu machen, wird in dem Film in jeder Sequenz zelebriert und ihm wird gehuldigt. So muss man es erstmal so akzeptieren. Die Frage ist, wo das gut funktioniert. Das ist da eben, wo Tom Cruise wirklich am Doppeldecker hängt und wirklich nochmal alles gibt. Da funktioniert das, wo wir sagen, wir als Fans, die das sehen wollen, sagen, wow, okay, das haben wir so auch noch nicht gesehen. Er bringt's noch. Aber es gibt Momente, die sind halt kitschig und ich würde sagen auch ein bisschen peinlich. Und die wechseln sich ab mit den guten, ruhigen Momenten, wo es halt um Spionage geht, um Misstrauen, um geschürte Erwartungen, die nicht erfüllt werden, um Vorurteile. Das macht der Film auch in manchen Sequenzen sehr gut. Aber dann kommen eben so seichte Momente. Das bloß mal, um das nochmal abzurunden, das gibt dem Film eine gewisse Trägheit auch. Die hätte es nicht gebraucht. So. Und auch diese Sequenz, die ist zwar interessant mit Dunlow und auch in der Hütte, ich mag die Atmosphäre auch, aber letztlich geht's ja dann, kulminiert das ja in einem Satz zu sagen, vergessen wir doch mal, dass sie Russen sind und wir Amerikaner und dass wir, sondern wir setzen uns jetzt nur für das Gute ein. Entschuldige mal, die ganze Serie ist eine kalte Kriegsserie und baut auf diesem Konflikt auf. Und in einem Satz zu versuchen, das wirklich zu skripten, zu sagen, vergessen wir doch mal, wer wir sind. Also vergessen wir doch mal, um was es hier eigentlich geht, sondern sind einfach nur Menschen. Das hat mich nicht abgeholt. Das muss ich klar sagen.
Da kann ich jetzt nochmal gegensteuern, weil da könnte man jetzt sagen, dass das eine Person sagt, die ja per se nicht zu diesem Geheimdienst gehört. Und die das aus einer ganz anderen Richtung sieht. Sie hat nicht die letzten 30 Jahre oder 50 Jahre Sowjets gejagt oder überwacht, sondern sie kommt eben aus der Diebstahlbranche und sagt sich so, ja, bleibt doch alle mal ganz cool, wir sind doch alle nur Menschen. Also insofern kann ich sie verstehen, dass sie das sagt. Und dann ist ja wieder gut, dass die anderen das nicht verstehen, dass die russischen Soldaten sagen, ja, bitte wie? Nein, bestimmt nicht. Da finde ich es schon wieder glaubwürdig, muss ich sagen.
Also es ist ganz nett gespielt, aber ich stelle mir halt die Frage, warum wird diese Dialogsequenz aufgefacht? Weil sie bringt ja die Handlung null voran. Es sind halt so Anekdoten oder Sachen, da kann man drüber schmunzeln, aber auch die tragen nicht zum Fortlauf der Handlung eben richtig bei. Ne? Genau. Ja, da haben wir doch jetzt schon einiges besprochen. Und
ich will, es ist ja immer, der Film läuft aktuell ja noch im Kino. Und es ist immer ein bisschen prophetisch, über die Zukunft zu sprechen. Du sagtest, es ist der letzte Film. Davon gehen wir jetzt erstmal aus. Ich hätte auch tatsächlich jetzt mal Lust, vielleicht mal wieder von Tom Cruise irgendwas so wie Barry Seal zu sehen. Sowas Eigenständiges, was nicht ganz so eine große Nummer ist, aber. Also Barry Seal hat mir unheimlich viel Spaß gemacht.
Ja, super Film, super Film.
Und
der heißt im Original Made in America, ne?
Ich weiß gar nicht, was richtig rum ist.
American Made, so heißt der. American Made und der heißt bei uns Barry Seal, aber super Film, ja.
Und auf jeden Fall ist es so, man kann nur hoffen, dass Armut kreativ macht, weil im Moment ist es halt so. Das war aber absehbar, ne? Wenn man es jetzt, ich rede auch ein bisschen gern mal über Zahlen, ein bisschen. Und es ist tatsächlich so, wenn du halt mit der Hausnummer kommst, mit 400 Millionen Dollar Produktionskosten, geschätzt, vermutet.
Also nur für den letzten
Teil. Nur für den letzten Teil. Kannst du damit rechnen? Da gibt's ja auch so Formeln. Also ich bin jetzt mal gnädig und sag, der Film müsste im Kino 1 Milliarde Dollar einspielen und dann kommt er in eine leichte Gewinnphase. Bis dahin ist alles nur ausgegebenes Geld wieder einwirtschaften, beziehungsweise steuern. Und dann darf man nicht vergessen, Tom Cruise hat mit Sicherheit eine Brutto, bestimmt eine Brutto, vielleicht auch eine Netto Gewinnbeteiligung von mehr als einstelligen Prozentbereich. Das sind alles Sachen, die stark fressen. Und der Film wird keinen Gewinn erwirtschaften, das glaube ich nicht. Im Nachgang wird er natürlich irgendwo im Internet, im Stream und natürlich auch mal im Kino durchaus seine Gelegenheit nochmal haben. Aber so ein krasses Projekt, so teuer zu gestalten. Jetzt muss man natürlich sagen, bei dem Film sieht man an vielen Stellen, dass er teuer war. Nehmen wir jetzt mal Fast and Furious 10, der fast genauso viel gekostet hat, wo man sagt, ja, den Film hätte ich aber auch für die Hälfte noch besser aussehen lassen können. Also andere, nicht ich persönlich, aber andere Menschen, die das können. Der Film sieht teuer aus, darf auch teuer gewesen sein, aber das ist so eine Hausnummer, wo ich sage, boah, also da gibt's ja, also das zeigt, dass es gerade gar keinen Deckel mehr gibt für sowas. Es rentiert sich aber am Ende auch nicht. Deswegen, diese Reihe wird ja nicht sterben. Es wird irgendwann ein neuer Ethan Hunt kommen oder ein anderer Charakter wird dieses Franchise fortführen. Definitiv, die Marke wird nicht liegen gelassen werden. Und auch wenn jetzt 10 Jahre Ruhe ist, es wird wieder kommen. Man kann nur hoffen, dass sie mit einem neuen Konzept daran gehen. Vor allen Dingen, was dieses Verschwenderische angeht, muss man einfach sagen.
Ich glaube weniger Ethan Hunt, aber die Marke Mission Impossible wird weiterleben. Also dann wird vielleicht die Figur Ethan Hunt, wird seine Figur bleiben. Dann wird man sagen, das war Tom Cruise oder ist Tom Cruise. Aber Mission Impossible, deswegen ist das jetzt auch nochmal der Abschluss vielleicht der kompletten Podcast-Reihe, der vorläufige. Das ging ja schon immer und hat sich auch abgewandelt.
Richtig. In der Serie, ne? Aber, ich bin primär, ich glaube, ich fühle mich gerade auch so ein bisschen nach dem Film wie mit dem letzten Bond, ne? So mit dem No Time to Die. Der hat viele starke Sequenzen, die mir gut gefallen, Momente, die ich wirklich großartig finde. Und dann wieder so Sachen, wo ich sage, oh, muss das sein? Musste das jetzt sein? Das macht es jetzt eigentlich mies. Und diese Mischung, glaube ich, taucht halt immer öfter auf in letzter Zeit, wenn man solche Reihen fortsetzt, auch nach langer Zeit. Oder gerade, dass man nicht mehr konsequent irgendwas macht und das Problem hat noch irgendein. Wir müssen jetzt noch das und das und das machen. Ja. Man kann auch weglassen. Ja, ja. Das ist das Wichtige.
Und ich frage mich gerade, woran das liegt und ich habe eine Antwort. Ich glaube, es ist das Gefühl, man will es allen recht machen.
Ja.
Man will allen noch spektakulärere Stunts bieten, was sie ja irgendwie schaffen. Und man will aber das noch reinpacken und das. Und dann ist das zu viel. Und anstatt zu sagen, wie gesagt, McQuarrie war ein guter Regisseur für die Reihe, hat gute Sachen gemacht, aber ich frage mich auch jetzt nach 4 Filmen, da ist jetzt schon auch länger irgendwie gefühlt die Luft raus. Vorher war das Konzept, ich wechsle immer. Und dann gab es immer einen neuen Ansatz und die haben immer was Neues versucht und was Frisches. Und das fehlte jetzt am Ende auch ein bisschen. Das wäre vielleicht mal wieder gut, ja.
Ich entlasse den Film mit einem ganz guten Feeling deshalb, weil ich ihn wiedersehen möchte. Das ist immer wichtig bei einem Film. 100%ige Zufriedenheit, die will ich gar nicht haben. Zufrieden ist das falsche Wort, aber ich freue mich tatsächlich, den Film nochmal zu gucken, den nochmal wieder zu entdecken. Und das ist schon viel wert heutzutage, finde ich. Es gab immer schlechte Filme. Es gab immer schlechte Filme. Aber hier bei solchen Filmen freut man sich ja besonders drauf und wünscht sich, dass es einen Nerv trifft. Den hat er auch getroffen, aber nicht jederzeit.
Dem ist nichts hinzuzufügen und macht euch am besten selbst euer Bild und viel Spaß weiterhin mit der Reihe und auf bald, würde ich sagen. Bis zum nächsten Mal.